zumindest zwei englische Bibelstellen. Russisch habe ich das ja nicht
gehört. Ihr könnt ja Deutsch.
Ja, lass uns beten zusammen. Ja, großer Gott, das letzte Lied, da waren so viele Sachen drin, wo ich gedacht habe, ja, so ist das und so wünsche ich mir das. Dass gerade das Geschichte schreiben mit dir, das wünsche ich mir, das wünschen wir uns alle und das ist auch das, worum es ja, heute in der Predigt geht, wenn wir die Apostelgeschichte durchnehmen, ist auch eine solche so inspirierende Geschichte, die Apostel und die Jünger und die ganzen Menschen damals erlebt haben, die uns heute noch inspirieren. Und ich möchte dafür bitten, dass uns das heute auch, dass uns das inspiriert und dass wir daraus lernen können, was damals passiert ist und dass wir lernen, das zu übertragen auf unsere Zeit. Es ist lange her, aber das bedeutet nicht, dass das nicht heute auch genauso möglich ist. Und ja, dafür möchte ich beten. Amen. So, es gibt seit einiger Zeit eine Predigergruppe. Ziel ist es, dass wir uns einfach besser abstimmen. Dass nicht jeder mal ein neues Thema macht, mal dieses, nächste Woche wieder ein ganz anderes. Und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, ein Buch aus der Bibel mal einfach durchzugehen. Und wir haben uns auf die Apostelgeschichte geeinigt. Die ist natürlich sehr lang. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen die nicht komplett durch, aber wir machen sie bis zu Kapitel 12. Und ja, so ganz grob die nächsten 3 Monate haben wir jetzt vor, so Stück für Stück immer weiter durch die Apostelgeschichte zu gehen und ja, da Dinge rauszunehmen, die uns für unser Leben helfen. Heute wird es eher einfach nur eine Einführung geben. Also ich gehe noch nicht so sehr durch die Apostelgeschichte durch, sondern ich so eine kleine Einführung, ein bisschen Hintergrund möchte damit anfangen, wer hat denn das überhaupt geschrieben? Apostelgeschichte wurde geschrieben von Lukas. Ungefähr im Jahre 60 bis 62 nach Christi. Lukas begegnet uns zum ersten Mal schon wo? Lukas-Evangelium, ganz genau. Und das lese ich auch einfach mal kurz vor, in Lukas 1. Lukas 1, Vers 4. Genau. Schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann Diener der Botschaft Gottes geworden sind. Darum hielt ich es auch für richtig, nachdem ich allen bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge nach auch niederzuschreiben. Damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Ja, Lukas war wahrscheinlich kein Jude, sondern hatte eher einen griechischen Hintergrund. Er war Christ und er war auch kein Augenzeuge, zumindest nicht von allen Dingen, die mit Jesus passiert sind. Deswegen schreibt er auch, ja, ich habe das ganz gründlich recherchiert. Er hat sozusagen die Augenzeugen auch befragt. Er war ein Mitarbeiter von Paulus und er wird auch in Kolosser erwähnt. Er wird dort der geliebte Arzt genannt. Das heißt, er war ein Naturwissenschaftler und ich vermute mal, das spiegelt sich auch so ein bisschen in seinem Schreibstil wieder. Also alles akkurat auch aufzuschreiben. Ja, die Apostelgeschichte hat er nicht an alle geschrieben, an alle Gemeinden oder als Geschichtsbuch verfasst, sondern er hat es adressiert an Theophilus. Und auch darüber sind leider wenige Details bekannt, wer das denn gewesen ist. Wahrscheinlich war es ein eher wohlhabender Mann oder auch irgendwie eine Person mit gesellschaftlichem höheren Rang. entweder er war Christ oder er war zumindest daran interessiert. Es könnte auch sein, dass der Name Theophilus eher so ein Platzhalter war. Übersetzt heißt dieser Name Gottesfreund, also ein Freund Gottes. Und es könnte natürlich sein, er schreibt an den Gottesfreund in symbolischer Art und Weise. Aber wahrscheinlich war es tatsächlich eher eine reale Person. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 1 leitet er dann auch seinen Bericht ein. Den lese ich jetzt mal vor, bis Vers 8. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, also er spricht jetzt über das Lukas-Evangelium, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Von seinem ersten Auftreten an, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Können wir das Fenster hier vorne vielleicht zumachen? Also ich merke, wie mich selber das irgendwie schon ablenkt. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihnen die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Ja, das ist so seine Einleitung. Er sagt, schreibt den Theophilus, so ein paar einleitende Worte. Und was hier auffällt, Lukas spricht hier schon, erwähnt hier schon mehrfach den Heiligen Geist. Und das ist etwas, was wir in der Predigergruppe uns auch sozusagen so ein bisschen als Leitmotiv oder Leitmotto vorgenommen haben, dass jeder Prediger so ein bisschen guckt mit dem Fokus, wie formt und leitet der Geist die Gemeinschaft. Ja, also das soll so ein bisschen unser Fokus sein, wenn wir durch die Apostelgeschichte gehen. Ja, die Apostelgeschichte kann man in gewisse Abschnitte unterteilen. Und der Lukas, der hat das hier schon erwähnt in seinem letzten Satz, dass sie seine Zeugen sein werden. In Jerusalem, Judäa und Samarien und den Rest der Welt. Und das sieht man in den Kapiteln. In den ersten 8 Kapiteln, da geht es darum, die Gemeinde in Jerusalem. Dann bis Kapitel 12 ungefähr die Gemeinde in Judäa und Samarien. Und da ist dann auch für unsere Predigtreihe dann erstmal Schluss. Also sozusagen die ersten beiden Abschnitte in Jerusalem, Judäa, Samarien. Die Apostelgeschichte geht natürlich weiter. Bis Kapitel 21 geht es dann darum, die Mission zu den anderen Völkern. Und dann die letzten Kapitel, die beschäftigen sich ganz viel mit Paulus in Gefangenschaft. Ja, die Frage ist, wie passt die Apostelgeschichte denn in das ganze große das große Bild der Bibel. Wie passt die Apostelgeschichte denn da rein? An welcher Stelle steht sie und worum geht es denn da? Und da würde ich gerne ein bisschen weiter ausholen, und zwar 1. Mose, Genesis. Gott erschafft die Menschen, er erschafft Adam und Eva, und sein Wunsch von Anfang an ist, er möchte mit den Menschen zusammen in einer Partnerschaft leben. Und das hat eine kurze Zeit gut funktioniert, aber dann auch war es nicht mehr so reibungsfrei, dann kam Sünde. Es gab Menschen, die danach auch ein gottesfürchtiges Leben geführt haben, aber viele Menschen haben sich dann halt auf den Bösen zugewandt. Dann hat er sich mit Abraham und Noah verschiedene Menschen rausgepickt, mit denen er auch in einen Bund eingegangen ist. Und es kam dann irgendwann dazu, dass er mit dem Volk Israel einen kompletten neuen Bund eingegangen ist. Das sollte sein auserwähltes Volk sein, mit dem es zusammenlebt, das Volk, das seine Gesetze und Gebote hält. Und das ging auch mehr oder weniger gut. Es ging am Anfang gut, dann ging es dem Volk zu gut, dann hat es sich wieder abgewandt von Gott, es hat Götzendienst betrieben, es ging bergab, es ging dem Volk schlecht, es ist wieder umgekehrt, es ist wieder zurück zu Gott, es ging wieder bergauf, es ging dem Volk gut, dann kamen wieder die Götzen, es ging wieder bergab und es ging wieder bergauf und es ging wieder bergab und es ging wieder. Das hat sich über viele Jahrhunderte gezogen. Und damals gab es dann auch schon Prophezeiungen, dass das nicht ewig so weitergehen soll. Und es gab die Prophezeiung, dass es einen neuen Bund geben soll. Das lese ich mal vor in Jeremia 31, Vers 31. So spricht der Herr: Es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten befreite. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ja, das war das, was Gott angekündigt hat. Und das war auch das, was Jesus letztendlich immer in seinem Blick hatte. So, jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung. Wir befinden uns jetzt zur Zeit Jesu. Die Zeit der Propheten, die liegt lange zurück. Zumindest wissen wir nicht, dass irgendwelche, es existieren keine prophetischen Bücher in der Bibel aus dieser Zeit. Das war sozusagen, ich glaube, ungefähr 400 Jahre, so ein bisschen Fundstücke. Und das Volk Israel war auch keine Theokratie mehr, also nicht mehr ein von Gott geführtes Land, sondern es war unter römischer Herrschaft. Es ist ein besetztes Gebiet gewesen und Israel war Teil des Römischen Reiches geworden. Der oberste Machthaber war der römische Kaiser. Zur Zeit Jesu war das Augustus. Und dann eben im Verlauf der Apostelgeschichte gab es dann Nachfolger. Da kam dann Tiberius, hat vielleicht der eine oder andere gehört. Dann Caligula, Claudius. Und dann, Ende der Apostelgeschichte, Nero. Nero, richtig. Sehr gut. Das waren die Kaiser praktisch von dem Römischen Reich. Es gab dann aber auch in den Provinzen gab es Statthalter, sozusagen lokale Herrscher. Zur Zeit Jesu war das wer? Ja, in Jerusalem. Pontius Pilatus, genau. Genau, und der wurde dann natürlich auch im Laufe der Apostelgeschichte, ne, da kamen dann Nachfolger, ich zähle jetzt nicht alle auf, da gab es halt so ein paar, die kennen wir aus der Apostelgeschichte, zum Beispiel Herodes Agrippa, dann auch Felix und auch Festus. Ja, das heißt, da kamen verschiedene Statthalter, die sich abgelöst haben, und dann so ein paar Begriffe, paar von diesen Namen, die tauchen dann immer wieder in der Apostelgeschichte auf. Ja, wie war der geistliche Zustand des Volkes Israel zu dieser Zeit? Das kann man gar nicht so pauschal beantworten. Es war jetzt nicht, es war auf einem Tiefpunkt oder es war auf einem Hochpunkt, sondern es war ganz gemischt. Es gab zum Beispiel die Gruppe der Pharisäer. Ne? Sie wollten auf jeden Fall Gottes Gesetz ernst nehmen. Dann gab es die Gruppe der Sadduzäer. Sie haben hauptsächlich den religiösen und wirtschaftlichen Tempelbetrieb und das Geschehen im Tempel organisiert. Sie haben auch zum Teil mit den Römern zusammengearbeitet. Dann gab es die Essener. Die haben sich zurückgezogen und haben gewartet auf die reine Gemeinschaft. Die Gruppe ist bekannt auch für die Schriftrollen von Qumran. Die hatten die sozusagen da in ihren Höhlen. Dann gab es die Zeloten. Das war eine gewaltbereite Gruppe, die politisch auch gekämpft haben gegen die römische Besatzungsmacht. Es gab Menschen mit äußerlicher Frömmigkeit, ohne dass wirklich das Herz dabei war. Es gab Menschen, die sich vom religiösen Leben auch ganz ferngehalten haben. Die könnte man vielleicht als die Zöllner und Sünder bezeichnen. Menschen, die das Wort Gottes einfach nicht praktiziert haben. Aber viele von denen, das erfahren wir dann später, hatten dann trotzdem ein offenes Herz und waren bereit, nur für das Evangelium zu hören. Viele Israeliten waren aber auch einfach enttäuscht und erschöpft. Das Land war unter Fremdherrschaft, es gab soziale Ungerechtigkeiten, es gab religiöse Belastungen und auch die Frage, wo ist Gott in dem Ganzen? Wann handelt er? Jesus sagt das auch an einer Stelle, wo er durch die Dörfer zieht und da sagt er, als er sie sah, sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Ja, das beschreibt so viele Menschen, erschöpft, hilflos, keinen, der ihnen sagt, wie es weitergehen soll. Und einige warteten aber auch auf das Eingreifen Gottes, mit einer wirklich echten geistlichen Sehnsucht. Zum Beispiel der Simeon, da heißt es von ihm in Lukas, er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. So, also ein bunter Haufen an verschiedenen Gruppierungen, verschiedene geistliche Zustände der Menschen. Und in diese gemischte Gesellschaft kommt Jesus dann hinein und will alles neu machen und schafft das auch. Das Reich Gottes war das Thema von Jesus. Letztendlich Gott bei den Menschen und die Menschen bei Gott, eine Partnerschaft, wie er sich das von Anfang an gewünscht hat, eine Partnerschaft von Herzen. Und er hat dann eine sehr kleine Gruppe von Aposteln zusammengesucht, hat den Grundstein gelegt für das Reich Gottes und es brauchte letztendlich diesen einen Mann, um diese Gruppe zu inspirieren und auch diese Aufbruchstimmung weiterzugeben. Ja, nach Jesu Tod gab es dann erstmal so ein bisschen Ernüchterung bei den Aposteln. Manche sind wieder zurück an ihre alten Jobs. Oder auch die Jünger von Emmaus, die sagen, naja, wir haben gedacht, das ist es jetzt und er wird uns retten, jetzt ist er tot. Aber das hat sich dann ja doch noch wieder gewendet. Die Apostel haben gewartet auf Pfingsten. Und das war dann letztendlich der Zeitpunkt, wo die Gemeinde gestartet ist. ich sag mal, angeführt von dieser kleinen Gruppe von Aposteln, die damit eine große Bewegung gestartet haben. Die war dann auch nicht mehr aufzuhalten. Und jetzt begann das, was die Propheten seit so langer Zeit angekündigt hatten. Und das ist jetzt auch das, worum es geht in der Apostelgeschichte. Es geht darum, wie Gottes Reich anfängt hier auf Erden. Es geht darum, wie das Reich Gottes lebt, wie es reifer wird, wie Gottes Geist die Herzen der Menschen in seinem Reich ändert. Es geht darum, wie sich sein Reich immer weiter ausbreitet, erst in Israel und dann über die Grenzen hinweg. Und es handelt davon, wie Gott mit seinem Geist in den Menschen arbeitet. Und es brauchte diese kleine Gruppe von Aposteln, um die Menschen dort und auch die Gemeinde in eine Aufbruchsstimmung zu versetzen. Ja, und das haben sie dann auch geschafft. Und ganz Jerusalem war in Aufruhr und angefangen in Jerusalem, aber dann ging es weiter nach Judäa, nach Samarien und dann über alle Grenzen hinweg. Allerdings, dieses Auf und Ab, was ich aus dem Alten Testament beschrieben habe, das hat trotzdem nicht ganz aufgehört. Sowohl natürlich individuell die Menschen, mal geht es Menschen gut geistlich, mal geht es ihnen schlecht, aber auch ganze Gemeinden. Und ich lese jetzt mal so zwei Beispiele vor, die ich eigentlich sehr inspirierend finde. Das eine ist das Konzil von Jerusalem. Auslöser war, dass es Gruppierungen gab, die gesagt haben, man muss das Gesetz Mose beachten, man muss die Gesetze halten, auch als Christ. Und das war ein ganz, ganz schwieriges Thema und war auch eine große Gefahr für das Reich Gottes, dass es wieder in eine ganz falsche Richtung läuft. Und die Apostel haben sich zusammen getroffen auf einem Konzil. Und da lese ich jetzt mal, ich lese nicht alles vor, aber das Ende davon in der Apostelgeschichte 15, Vers 28. Der Heilige Geist selbst und unter seiner Führung, auch wir haben nämlich beschlossen, euch nun die folgenden unbedingt nötigen Anweisungen zu geben und euch darüber hinaus keine weitere Last aufzuerlegen. Esst kein Fleisch, das den Götzen geopfert wurde, unterlasst den Genuss von Blut und von nicht ausgeblutetem Fleisch und haltet euch fern von jeder Unmoral. Wenn ihr euch vor diesen Dingen in Acht nehmt, verhaltet ihr euch richtig. Und nun lebt wohl. Paulus und Barnabas sowie die Delegierten wurden offiziell verabschiedet und machten sich auf den Weg nach Antiochia. Dort angekommen, beriefen sie eine Versammlung der ganzen Gemeinde an und übergaben den Brief. Er wurde vorgelesen und alle freuten sich über seinen ermutigenden Inhalt. Und ja, die Jünger, die Apostel, die haben viel diskutiert, ne? Wir kennen das auch, dass man Diskussionen führt und was ist richtig, aber sie haben es unter der Leitung des Geistes getan und sie haben es einmütig gemacht und sie haben sich geeinigt, alle waren sich einig und das ist das Schöne, dieses gefährliche Thema, was drohte in eine falsche Richtung, hat sich letztendlich zu etwas Gutem gewandelt. Aber es ging auch zum Teil immer wieder bergab. Also man denkt zum Beispiel an die Gemeinde in Korinth, wo es drunter und drüber lief, oder auch die in der Offenbarung, die Sendschreiben. Es ging nicht allgemein gut. Und passend jetzt zu der Stelle, die ich gerade gelesen habe, auch die Galater. Die Galater hatten nämlich genau das Problem, was jetzt auf dem Apostelkonzil besprochen wurde. In Galater 3, Vers 1. Ach, ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt, Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen. Und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständlich? Sie sind nicht komplett ungläubig geworden, aber sie ersetzten die Leitung des Heiligen Geistes durch ein System von eigener Leistung. Sie wollten sich beschneiden lassen, sie wollten das Richtige tun und damit sozusagen ihren Lohn verdienen. Letztendlich das gleiche Thema wie auf dem Konzil. Und es sagt mir, ja, so wie im Alten Testament, auch im Neuen Testament ist ein Auf und Ab möglich. Und dieser neue Bund hindert uns oder verhindert nicht automatisch, dass wir aufpassen müssen. Ja, jetzt kann man sich fragen, okay, jetzt habe ich vieles erzählt, was bedeutet das für uns denn eigentlich? Das sind ja nette Informationen, was mache ich denn jetzt damit? Und ich habe gedacht, ja, auch heutzutage, Menschen oder auch ganze Gemeinden oder auch Geschwister, die sind geistlich nicht alle am selben Punkt. Sie sind alle an unterschiedlichen Punkten. Der eine ist müde, erschöpft, sehnt sich vielleicht nach dem Hirten. Der andere ist voller Kraft. Der eine ist enttäuscht, hat sich vielleicht zurückgezogen. Und der andere wartet auf Gottes Eingreifen und hat diese echte geistliche Sehnsucht. Und wenn wir jetzt die nächsten Wochen durch die Apostelgeschichte gehen, dann lass dich mitreißen, einfach von dieser Aufbruchstimmung, die man dort sieht. Also das ist so das Wort, was mir immer so wieder in den Kopf kommt, Aufbruchstimmung. Es hat etwas ganz Neues angefangen. Und vielleicht schaffst du es dann ja auch, diese Aufbruchstimmung weiterzugeben. Jesus ist gekommen, als einziger Mann, als einzelner Mann hat eine Gruppe gestartet und vielleicht siehst du ja auch etwas, wo du sagst, Mensch, ich würde gern etwas Geistliches starten. Vielleicht kannst du eine kleine Keimzelle sein für etwas Neues. Vielleicht kannst du einige Geschwister um dich scharen, um etwas Neues zu starten. Oder aber auch die Apostel, sie sind als Gruppe gekommen. Sie haben etwas Neues angefangen, sie haben Menschen gesucht. Und wir haben auch verschiedene kleine Gruppen, wir haben einen kleinen Bibelkreis, wir haben Kleingruppen. Vielleicht schaffst du es auch, etwas Neues zu wagen. Die Apostel haben erstmal, bis Pfingsten haben sie erstmal lange gewartet, 50 Tage einfach nur gewartet. Und dann kam Pfingsten und dann ging es los. Und vielleicht ist für dich auch die Zeit des Wartens vorbei. Vielleicht, ich muss manchmal daran denken, es gibt von Jonathan und seinen Waffenträger, die machen was ganz Tolles, da sagt der Jonathan, komm, lass uns hinübergehen zu den Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Mag ich total diese Stelle. Der sagt, komm, lass uns mal was versuchen. Gott kann das ausmachen. Und ja, vielleicht ist es Zeit, auch so etwas einfach mal wieder zu versuchen. Ja, dann das Leitmotiv, der große Unterschied zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund ist, dass Gott uns seinen Geist gegeben hat. Das war im Alten Testament so in der Form nicht der Fall. Und im Alten Testament hast du dir als Mensch die Frage gestellt, halte ich die Gebote? Und im neuen Bund ist die Frage, lasse ich mich vom Geist leiten? Und die Frage jetzt ist für uns auch, wie kann ich lernen, mehr mich vom Geist leiten zu lassen? Oder auch, wie kann ich lernen, den Geist weniger zu dämpfen, wenn ich das tue? Und mit offenen Augen in der Apostelgeschichte Ausschau zu halten. Wie haben die Jünger denn das gemacht? Weil es ist immer wieder ein Thema, was wiederkehrt, sich vom Geist leiten zu lassen. Ja, ganz am Schluss noch, wenn du jemand bist, der gerade keine Kraft hat und gerade mit Aufbruchstimmung nichts am Hut haben willst, dann fühle ich mich unter Druck von dieser Predigt. Vielleicht kannst du lernen, dich von den anderen tragen zu lassen. weil das ist auch etwas, wovon die Apostelgeschichte handelt. Die Gemeinde in der Apostelgeschichte war ein Herz und eine Seele. Sie haben die Güter untereinander geteilt und die Starken sollten die Schwachen tragen. Und ja, die Starken müssen lernen, das auch zu tun, aber die Schwachen müssen vielleicht auch lernen, an sich tragen zu lassen. Ja, das war eine kurze Einleitung auf das, was kommt. Nächste Woche wird der Micha weitermachen, da wird direkt zwei Kapitel sich vorknöpfen. Und ja, in diesem Sinne war das erstmal die Einleitung. Haben wir noch ein Lied vor dem Abendmahl? Ja? Nach dem Abendmahl.